Lobe den Herrn für alle Geschwister, die schon da sind, die schon so gefüllt im Geist gekommen sind. Ja, das hat mich sehr gefreut, dass manche schon voller Freude den Herrn loben können für das, was er uns in dieser Zeit zeigen wird. Manche sind nur im Glauben hergekommen, aber der Herr wird uns alle mehr zeigen können, ja, dass wir gemeinsam vorangehen. Und wer noch nicht so viel mit allem hier anfangen kann, wir haben den Herrn und wir haben das Wort seiner Gnade und wir vertrauen, dass es in jedem wirkt. Ja. Wer das erste Mal hier ist, wird vielleicht manches nicht so ganz verstehen, was hier abläuft und worüber wir sprechen und die Begriffe, die wir verwenden. Aber darum kommt es nicht so an. Wichtig ist, dass wir das berühren, was der Herr zu uns sprechen will. Ja. Wir sind hier alles sterbliche, begrenzte Menschen. Unser Ausdrucksvermögen ist sehr beschränkt, aber der Herr kann über alle Maßen tun und uns wirklich zeigen, was er haben möchte. Ja. Also ich habe heute auch vorher schon diese Hauptüberschrift gelesen und die Gliederung wurde ja schon verteilt für alle, die sich angemeldet haben. Und das erste Wort ist Christus und das letzte Wort ist Gemeinde. Ja. Und das hat mich sehr berührt, weil wir haben jetzt seit 1,5 Jahren eigentlich immer dieses Thema, Christus und die Gemeinde. Ja. Zuerst im Epheserbrief und dann auch im Philipperbrief und dann jetzt im Kolosserbrief. Ja. Es ist wunderbar, wie der Herr diese Briefe angeordnet hat. Ich lese einfach mal, ich habe mir das notiert, in der Winterkonferenz 22 ist die Überschrift lebendig gemacht für die Wohnung Gottes im Geist. Ja. Da ging es um die Wohnung Gottes. Ja. Dass der Herr ein Ziel hat, mit dem, was er mit uns tut, nämlich uns nicht nur lebendig macht, sondern auch zusammen aufbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und in der Frühjahrskonferenz 23, das war auch nochmal Epheserbrief, Gottes Meisterwerk, der Aufbau des Leibes Christi. Also es ist ein Haus und es ist ein Leib und wer noch auf der Sommerkonferenz war, 23 hat auch Epheser 5 und 6 mitbekommen. Da ging es dann um die Braut Christi, ja, dass die Gemeinde auch die Braut ist. So, es ist wunderbar, was der Herr mit seiner Gemeinde vorhat. Und das soll in uns wirklich brennen als das Wichtige, als das, worauf es Gott ankommt. Wir sind alle mit gewissen Erwartungen an diese Konferenz gekommen. Das ist normal, dass wir mal aus dem Alltag herauskommen, den Herrn neu sehen, dass er uns in unserem Leben wieder ausrichtet auf ihn. Aber er hat auch diesen Wunsch, dass durch diese Wendung zu ihm etwas von ihm, von seiner Herrlichkeit offenbar wird in der Gemeinde. Ja. Und die letzte Konferenz vor 3 Monaten, das war dann hier über den Philipperbrief, Christus gewinnen und in eins vollendet werden. Ja. Und das finde ich sehr gut, dass herausgekommen ist aus dem Philipperbrief, einerseits Christus gewinnen, wir müssen Christus gewinnen, ja, das ist unbedingt nötig, aber das Ziel ist, dass wir in eins vollendet werden. Und das kam eigentlich sehr klar raus im Philipperbrief. Der Herr möchte diese Einheit haben. Diese Einheit ist herrlich für ihn. Ja. Er hat uns die Herrlichkeit gegeben, damit er diese Einheit bekommt. Es gibt nichts Schöneres, als wenn die Gemeinde wirklich eins ist. Ja. Das ist für ihn das Ziel. Dafür hat er sich hingegeben, um sein Volk in eins zusammenzubringen. Das ist das Zentrum, ja. Ich hoffe, es kommt noch mehr in dieser Zeit raus. Ich kann heute nur einen kleinen Anfang machen und denke, ich komme gar nicht durch mit allem, was auf der Gliederung steht. Aber es ist wichtig, dass in uns dieses Verlangen ist, mehr als alles andere, Herr, bekomme deinen Ausdruck in Einheit. Und das ist mehr als nur, dass wir ja nett und ohne Streit zusammen sind. Das gehört auch dazu, das ist der Ausdruck dann. Aber wichtig ist, dass jeder diese Verbindung zum Haupt hat, zu Christus. Ja, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon mitten im Kolosserbrief drin. Denn der Kolosserbrief, er spricht von Christus als dem Haupt. Ja. Also wir lesen jetzt nicht diese Verse 16 bis 18, wo das nochmal steht. Das ist ja in der Gliederung gedruckt. Das ist dann morgen das Thema. Aber wichtig ist, es geht um Christus, dass wir zu Christus kommen, dass wir ihn berühren, aber nicht nur für unseren Selbstzweck, sondern dass er das Haupt des Leibes wirklich sein kann. Er ist das Haupt des Leibes, aber praktisch ist es nur, wenn wir in dieser Lebensverbindung mit ihm stehen. Jetzt haben wir heute diese Verse 1 bis 14 gelesen und in der Gliederung habe ich drei Hauptpunkte daraus gemacht und die Überschrift heißt, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und ich denke, ich fange damit an, obwohl es damit eigentlich der Abschnitt aufhört. Ursprünglich war es in der Gliederung bei mir der letzte Punkt, dann ist in die Mitte gerückt, aber ich denke, ich fange damit an. Ja. Und das ist die Hauptsache. Ja. Wenn ich die anderen zwei Punkte nicht berühre, dann habe ich mich da umsonst vorbereitet. Das ist ein kleines Leiden für mich, aber entscheidend ist, was der Herr zum Ausdruck bringen möchte. Aber ich hoffe, wir kommen auch noch zu ein paar praktischen Punkten. Aber wichtig ist, es geht um das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja. Das ist schon ein sehr besonderer Ausdruck. Das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja. Wir wissen alle, der Herr liebt uns. Ja. Ich hoffe, jeder, der hier ist, hat dies schon angenommen, dass der Herr uns liebt. Und wenn wir das angenommen haben, dann sind wir schon hineingeboren in dieses Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja. Aber warum ist es dieses Reich der Liebe? Weil der Sohn selber, Jesus Christus, der uns liebt, ja, seine Liebe wäre halt auch nur eine Liebe, wie ein Mensch dich liebt, wenn er nicht selber der geliebte Sohn vom Vater ist. Ja, das müssen wir wissen. Ja. Er ist der Erste, der von Gott wirklich als der geliebte Sohn bezeichnet wurde. Und damit fängt auch die Beziehung an, dass er uns lieben kann, weil er selber vom Vater geliebt ist. Und deshalb habe ich noch mal zusätzlich zu den Versen im Kolosserbrief diesen einen Vers im zweiten Petrusbrief notiert, den wir gelesen haben. Das ist ein Vers oder eine Stelle, die mir eigentlich schon seit 2 Jahren ein bisschen noch nicht so ganz klar ist. Warum schreibt der Petrus an der Stelle, wo er eigentlich noch einmal sagen möchte, den Gläubigen, also ihr seid nicht irgendwelchen Fabeln und komischen Geschichten gefolgt, sondern wir haben selber gesehen, ich hätte an der Stelle das, was er in Apostelgeschichte immer wieder erzählt hat, erzählt, ich habe das leere Grab gesehen, ich habe mit dem auferstandenen Christus gegessen und getrunken 40 Tage und den verkündigen wir, er hat den Tod besiegt. Aber an der Stelle erinnert er sich an eine Begebenheit, die davor stattfand, wie er mit dem Herrn und 2 weiteren Jüngern, dem Johannes und Jakobus, auf dem Berg war und dort hat er diese Stimme gehört, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. So, für ihn war das in dem Moment etwas ganz Wichtiges. Und ich hoffe, es wird auch heute Abend uns wichtig. Es ist der geliebte Sohn. Ja. Auf ihn richten wir uns aus. Wenn wir ihn haben als diesen geliebten Sohn, dann haben wir ein gutes Startkapital fürs Gemeindeleben. Ja. Und es ist schon erstaunlich, was dort auf diesem Berg geschehen ist. Also zweimal hat der Vater Jesus Christus als diesen geliebten Sohn bezeichnet. Das eine Mal, das war bei seiner Taufe. Ich habe diesen Vers notiert, wir brauchen die jetzt nicht alle zu lesen. Also ich bin in der Gliederung, Punkt B, erstens der Sohn der Liebe. Da gibt es in Matthäus 3, Vers 17, diese Begebenheit, wo der Herr von Johannes dem Täufer getauft wird. Und dann gibt es diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Warum? Hier hat der Herr als 30-Jähriger alle eigenen Wünsche und Ziele beiseite gelegt und hat sich taufen lassen und hat seinen Dienst begonnen. Und das war dem Vater wirklich wohlgefällig. Ein Mensch, der 30 Jahre lang ohne Sünde gelebt hat, aber jetzt gibt er sich noch einmal ganz bewusst für diesen Dienst hin. Und dann kommt diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. Das sollen wir wirklich schätzen, ja. Der Herr liebt uns auch, ja. Aber heute wollen wir den Blick auf diesen Sohn der Liebe richten. Dann dient er mit den Jüngern, oder er dient, heilt Menschen, lehrt und hat die Jünger bei sich. Und dann kommt er in Matthäus 16 ganz in den Norden nach Caesarea Philippi und Petrus hat als erster diese Vision, diese Offenbarung, du bist der Christus, ja. Du bist der Christus. Und der Herr sagt gleich, mit dir will ich bauen meine Gemeinde. Christus und die Gemeinde gehört immer zusammen. Ich hoffe, wenn wir jetzt hier mehr vom Herrn schmecken dieser Zeit, dass es auch immer dieses Ergebnis, dieses Resultat in uns hat. Es geht um die Gemeinde. Ja. Und dann heißt es in Matthäus Kapitel 17, Vers 1, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und bringt sie abseits auf einen hohen Berg. Dann heißt es, und er wurde von ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die unterredeten sich mit ihm. Also da waren jetzt 6 Personen auf diesem Berg. Jesus, die Jünger Petrus, Jakobus, Johannes und dann war auch noch Mose und Elia. Diese 6 waren hier zusammen und sie unterredeten sich. Streng genommen haben eigentlich nur der Herr, Mose und Elia sich unterredet. Die Jünger standen dabei mit offenem Mund und dachten, was ist da los? Für sie war das eine tolle Sache, ein toller Auftritt. Aber eigentlich war das nicht dafür da, um jetzt hier, oder so sehe ich es zumindest, um jetzt da eine große Performance zu machen, sondern es ging um ein sehr wichtiges Thema. Lukas 9, 31. Lukas Kapitel 9, Vers 31. Da ist etwas detaillierter beschrieben, um was es ging. Sie redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das war ein wichtiges Meeting. Ja. Es gibt viele Klagen darüber und ich erfahre das auch immer auf der Arbeit. so viele Besprechungen, bei denen man eigentlich fragt, warum man dabei ist. Ich habe zum Glück viel Freiheit auf meiner Arbeit und muss nur die Meetings besuchen, die wirklich nötig für mich sind. Aber selbst da ist es dann manchmal so, man spricht, aber am Ende gibt es kein wirkliches Ergebnis. Ja. Aber hier gab es ein klares Ergebnis. Und das Ergebnis war, dass besprochen wurde, was der Herr in Jerusalem tun wird. Ja. Wie er hingeht, wie er gefangen genommen wird, oder zuerst geprüft, 6 Tage lang dann gefangen genommen wird, geschlagen, verspottet und am Ende gekreuzigt und am 3. Tag auferstehen. So, das wurde alles besprochen und dabei waren, warum waren Mose und Elia dabei? Mit diesem Ausgang in Jerusalem, da wurde was ganz Neues eingesetzt. Ja. Da wurde der alte Bund beendet und es wurde ein neuer Bund eingesetzt. Und mit wem hat Gott den alten Bund geschlossen? Mit seinem Volk Israel und durch Mose. Mose war derjenige, mit dem dieser Bund auf Menschenseite geschlossen wurde. Ihr könnt mal notieren, 5. Mose, Kapitel 5, Verse 2 bis 5. Das brauchen wir jetzt nicht lesen, aber da kommt klar zum Ausdruck in 5. Mose 5, 2 bis 5, wie Gott diesen Bund am Berg Sinai, war auch ein hoher Berg, auf der Sinai-Halbinsel, geschlossen hat. Und dann gab es in 1. Könige 19, Vers 10, den Elia, da heißt es in meiner Luther-Übersetzung, er, also Elia sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehme. Okay, soweit. Also es ging darum, Israel hat den Bund verlassen und Elia hat dafür geeifert. Also er war mit der erste Prophet, der, als das Volk dann diesen Bund verlassen hat, geeifert hat für den Herrn. Später sind weitere Propheten gefolgt. Wir hatten in der Hausversammlung ein Jahr lang Propheten Jeremia, der hat auch sehr viel geeifert und gelitten. Es gab Mose, mit dem der Bund geschlossen wurde. Es gab die Propheten, die für diesen Bund geeifert haben. Und jetzt soll dieser alte Bund beendet werden, restlos, ja. Ohne irgendwelche Übergangsregelungen. In meiner Arbeit sagt man auch Besitzstände, ja, was man noch so mitnimmt an Altem, an dem Guten. Schlechte lässt man natürlich, aber das Gute will man mitnehmen. Aber dort wurde klar beschlossen, in dieser Besprechung Schluss, aus. Der alte Bund gilt nicht mehr. Und da waren Mose und Elia schon noch dabei. Und einerseits, ja, ich weiß nicht genau, wie das ablief, aber der Herr wollte klar zum Ausdruck bringen, jetzt beginnt etwas Neues. Und das Ergebnis war Jesus Christus, mein geliebter Sohn. Ja, er hat Amen gesagt, ich mache das, ich gehe nach Jerusalem, ich gehe diesen Weg. Und von da ab sieht man auch eine gewisse Wendung in den Evangelien. Da geht es nicht mehr nur darum, zu heilen, Wunder zu tun, die gute Nachricht zu verkündigen, sondern da geht es dann mehr und mehr darum, in Jerusalem dieses Ziel zu erreichen, dass Christus stirbt, aufersteht und mit den heutigen Überschrift zu sagen, zum Haupt des Leibes der Gemeinde wird. Ja. Und weil der Herr diesen Schritt nehmen wollte, deshalb sagt dann der Vater an der Stelle, dies ist mein geliebter Sohn. So, er ist geliebt von Ewigkeit her, ist er der geliebte Sohn, aber an der Stelle hat er im Gehorsam zum Vater diesen Schritt gemacht. Ja. hat nicht gesagt, okay, also ich habe ja alles soweit gut gemacht, aber bitte den Schritt nicht. Wir versuchen es nochmal ein bisschen mit dem alten Bund. Und ich helfe dann den Jüngern, dass sie das auch besser können und so. Nein, er hat gesagt, Schluss damit. Alte Bund hört auf. Das ist seine Bestimmung gewesen, ja. Und diesen Christus, ja, damit beginnt der Kolosserbrief. Er ist der geliebte Sohn, der Sohn der Liebe, ja. Im Deutschen gibt's dann an der Stelle, ich gehe jetzt wieder zurück zum Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 13, Sohn seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Und dann kommt bei uns ein Komma, in anderen Übersetzungen kommt ein Doppelpunkt oder manche auch ein Punkt oder ein Semikolon. Auf jeden Fall, der Gedanke fängt jetzt eigentlich erst an, was dieser Christus ist. Ja, dann heißt es, welcher das Ebenbild Gottes ist. So, das verschieben wir auf morgen. Aber was ich sagen will, es beginnt mit dem Sohn der Liebe. Ja. Dieser geliebte Sohn, der so gehorsam war, der diesen Schritt gegangen ist und vom Vater deshalb als dieser geliebte Sohn bezeichnet wurde, sollen wir schätzen, wirklich. Dieser Sohn der Liebe. Und es ist ein Reich, ja. Nicht nur ein Sohn der Liebe, sondern er hat ein Reich. Und in dieses Reich sind wir hineingeboren, habe ich schon erwähnt. Wer nachlesen will, Johannes 3, Vers 3 und 5 steht auch auf der Gliederung. Jetzt sind wir in diesem Reich, aber in diesem Reich können wir Anteil haben. Das ist in Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch tauglich gemacht hat, Anteil zu haben am Losteil der Heiligen in dem Licht. Also er hat uns, Vers 13, errettet aus der Gewalt der Finsternis. Ja, das war nötig. Wirklich eine Errettung aus der Gewalt der Finsternis. Und manchmal scheint uns nicht so finster zu sein, aber es, wenn immer wir von Gott getrennt sind, ist es finster. Und daraus hat er uns herausgerettet und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dann heißt es noch, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Also aus einem finsteren Reich herausgerettet und auch gleichzeitig erlöst und die Sünden vergeben. Vergebung der Sünden, ja, das, er hat uns vergeben, in ihm können auch wir vergeben. Das sind alles Dinge, die wichtig sind in unserem Christenleben und ich hoffe, wir kommen im Kolosserbrief noch dazu auf Details, die es auch wichtig sind. Aber wir haben es in ihm. In ihm wurde uns vergeben, in ihm können auch wir vergeben. Ja. Wenn wir vergeben, versuch's nicht mit deiner Kraft zu tun, aber versuch's. Ja. Also ich sage nicht, versuch's nicht, versuch's, aber wende dich zum Herrn. Ja. Manchmal sagen wir, ich kann es eh nicht, ich versuch's gar nicht, der Herr muss es tun. Nein, du sollst schon versuchen, aber im Herrn, zum Herrn wenden. Ja. Auf die Weise können wir Anteil haben. Ja, vielleicht noch ein Gedanke zurück, der mir jetzt gerade noch mal kommt. Weil ich vorhin das so betont habe, dass der alte Bund völlig abgeschlossen beendet wurde. Das ist ein Thema im Kolosserbrief, Philipperbrief, Epheserbrief, glaube nicht so sehr, Galaterbrief vor allen Dingen, dass eben doch immer wieder diese Tendenz war, etwas Altes wieder zurückzuholen. Ja. Dieses alte gut bewährte Gesetz zurückzuholen. Für Gott ist es abgeschlossen, aber für den alten Menschen ist es noch nicht abgeschlossen. Der hat da so eine Affinität dazu. Und am Anfang, das Gesetz scheint ja ganz gut und nützlich zu sein, sagt Paulus an anderer Stelle. Aber das Ergebnis sehen wir dann dass das Fleisch herauskommt, wenn wir das vermischen, wenn wir Altes, gut bewährtes, scheinbar gut bewährtes mitnehmen wollen und damit Christus ersetzen wollen. Ja. So, das ist ein wichtiges Thema im Kolosserbrief, dass nichts diesen Christus ersetzen darf. Auch nicht das Gute. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht sind manche hier und sagen, wieso, das Gute können wir doch behalten. Heißt doch in der Bibel, prüft alles und das Gute behaltet. Ja, aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn es das Gute nicht Christus ist, es führt uns weg. Vor allen Dingen trennt es uns. Ja, das ist das Entscheidende. Weil jeder hat so seine Vorstellung, was gut ist. Du musst doch sehen, dass das gut ist. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe was anderes als gut. Sofort ist Streit da. Aber deshalb richten wir uns auf Christus als das Haupt. Also die Bedingung gibt schon, dass wir Christus als das Gute ansehen. Christus als das Haupt. Ja. Wenn wir das in Frage stellen, dann wird es schwierig im Gemeindeleben. Ja. Aber selbst dann sind Geschwister da, die uns in Liebe wieder zurück zum Haupt führen. Ja. Ja gut, also das wollte ich noch sagen. Aber jetzt Anteil zu haben am Losteil der Heiligen in dem Licht. Ich habe mich immer ein bisschen an dem Wort Losteil gestört, weil das ist im Deutschen, in anderen Sprachen ist es nicht so schwierig, aber im Deutschen klingt Los so nach Glücksspiel, Lotterie, Tombola. Aber das hat damit nichts zu tun. Also wenn ein großes Gebiet aufgeteilt wird in verschiedene Parzellen und Grundstücke, dann spricht man von Losen. Ja? Und du kannst so ein Los erwerben. Oder Erbteil, kann man auch sagen, in der Bibel. So war es auch, als das Volk Israel ins gute Land hineinkam. Da wurden diese Teile zugeteilt oder zugelost. Und das wurde nicht einfach nur so bestimmt, du bekommst das und das und das, sondern da mussten schon auch eine gewisse Eigeninitiative dabei sein, ja, um Christus als das Losteil zu ergreifen, bedarf es einer Eigeninitiative und das wird auch belohnt. Ja, da gab es 12 Stämme und 2,5 Stämme, die konnten es nicht erwarten. Die wollten schon ihr Anteil haben, noch bevor sie über den Jordan ins gute Land hineingegangen sind. Die waren so eifrig. Ja, aber dann hat Mose gesagt, okay, ihr bekommt es, aber unter einer Bedingung. Ich habe gerade die letzten Wochen diese Bücher 5. Mose und Josua gelesen. Hat gut gepasst. Der Herr weiß, wann er was zu uns spricht. 2,5 Stämme konnten es nicht erwarten. Die haben diese Gebiete östlich des Jordans zugeteilt bekommen, unter einer Bedingung, dass sie den anderen Stämmen helfen, das Gebiet diesseits des Jordans mit einzunehmen. So, das ist eigentlich auch ein schönes Bild aufs Gemeindeleben. Manche sind so eifrig, wollen alles einnehmen, aber der Herr sagt, ja, aber hilf deinen Geschwistern. Alle sollen hinüberkommen, ja. Nicht nur ihr ersten 2,5 Stämme. Und dann gab's noch einmal 2,5 Stämme, die haben schnell, als sie dann über den Jordan gegangen sind, ihr Losteil eingenommen. Das war der Stamm Juda und der Stamm Ephraim und der andere halbe Stamm Manasse. Und dann haben wir hier diese Verse auf der Gliederung Josua 18, 2 bis 6. Möchte es jemand mal vorlesen, egal welche Übersetzung. Ich glaube, die sind alle gut. Josua 18, 2 bis 6. Kann das mal jemand für uns lesen?
7 Stämme übrig, die ihr Erbteil noch nicht unter sich verteilt hatten. Da sagte Josua zu den Söhnen Israel, wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott euer Väter, euch gegeben hat. Nehmt euch 3 Männer für je einen Stamm, die ich dann aussenden werde. Und sie sollen sich aufmachen, das Land durchwandern und es aufschreiben entsprechend ihrem Erbteil und dann zu mir kommen. Sie sollen es unter sich in 7 Teile aufteilen. Juda soll aus seinem Gebiet bleiben gegen Süden. Und das Haus Josef bleibt auf seinem Gebiet im Norden. Ihr aber sollt das Land zu 7 Teilen aufschreiben und mir das Verzeichnis hierher bringen. Ich werde euch dann das Los werfen, hier vor dem Herrn, unserem Gott.
Ja, so diese 7 Stämme hatten eine extra Einladung gebraucht. Aber der Herr ist gnädig, er gibt auch uns immer wieder eine neue Einladung. Dieses Land, diesen Christus einzunehmen. Also wir sprechen jetzt hier von Christus als unserem Losteil. Ja. Er ist das gute Land und ihn sollen wir einnehmen. Und sehr schön ist, sie sollen sich aufmachen und durchs Land gehen, es aufschreiben, sollen gucken, was gibt's da, was ist los und dann kann der Herr zuteilen. So, es ist wichtig, dass wir diesen Christus auch kennen im Wort. Deshalb sind wir hier auch in der Konferenz zusammen. Nicht, dass wir einen großen Kopf kriegen am Ende auswendig so und so viele Punkte von Christus hersagen können. Ist gut, wenn jemand sich das vornimmt. Ja, hab das früher auch öfter gemacht. Und das hilft auch wirklich, einen Geschmack am Wort zu bekommen. Ja, besser als kleine Kinder, die lernen dann andere Sachen aufwendig von irgendwelchen Karten, die sie bekommen, was da drin steht. Aber es ist gut zu wissen, was im Wort über Christus steht. Es aufschreiben, aber dann auch einnehmen. Ja. Und es ist ein Land, etwas, was wirklich uns zuteil wird, worin wir leben können, worin wir als Gemeinde vorangehen können. Ja. Ich möchte es ein bisschen praktisch machen. Da gab es diese Gemeinde in Kolossä, an die dieser Brief geschrieben ist. Eigentlich wissen wir von der Gemeinde gar nicht viel. Die letzte Konferenz hatten wir sehr ausführlich über Philippi gesprochen, wie dort das Evangelium hinkam, wie verschiedene Menschen zum Glauben kamen und wie Paulus gelitten hat, damit dieses Evangelium nach Philippi kam. Und von Ephesus wissen wir auch, da war er fast 3 Jahre lang, hat Tag und Nacht sie ermahnt. Und da gab es große Geschichten, wie es dann Aufruhr gab und wie sie dann ihre Sünden bekannt haben und so weiter. Ich möchte darauf jetzt nicht eingehen. Von Kolosse wissen wir nicht viel. Wird eigentlich nur in Kolosse 1, Vers 2 erwähnt, dieser Begriff. Man kann ein bisschen aus dem Zusammenhang schließen, weil am Ende wird dieser Archippus in Kolosse 4, Vers 17 erwähnt. Und dieser Archippus wird dann auch im Philemonbrief erwähnt, dass Philemon ein Ältester war in Kolosse und in dessen Haus haben sich die Gläubigen dort versammelt. War vielleicht keine so große Gemeinde, aber es war eine Gemeinde. Und was ich so schön fand, war nicht der große Apostel Paulus, sondern es war Epaphras, der dorthin das Evangelium gebracht hat. Ja. Kolosser 1, Vers 7, wie ihr es von Epaphras, unserem geliebten Mitsklaven, gelernt habt. Und er selber sagt ja dann Paulus von sich in Kapitel 2, Kolosser 2, Vers 1, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich für euch habe und für die in Laodicea und für alle, die mein Angesicht im Fleisch noch nicht gesehen haben. Das heißt, es deutet viel darauf hin, dass er die gar nicht persönlich kannte, höchstens eine einzelne, die durch Reisen hin und her ihm bekannt waren, so wie dieser Epaphras, der ja auch ein Mitarbeiter von Paulus war. Ja, sie haben es gelernt und was Epaphras ihm berichtet hat, ist, da gibt es Gläubige, die haben den Glauben an den Herrn Jesus Christus angenommen, ja, und spontan auch Liebe im Geist zu allen Heiligen gehabt. Es hat mich berührt, egal durch wen und wie das Evangelium gepredigt wird, es wirkt Glaube an den Herrn Jesus Christus und auch Liebe zu allen Heiligen. Das sollte so normal sein, und da muss ich mich auch immer wieder selber ermahnen, erinnern, wenn ich mit Christen zusammenkomme, egal ob mit euch hier am Ort in Tübingen, die ich da jede Woche mehrfach sehe, nicht den Dieter, den kenne ich jetzt schon seit über 43 Jahren, jede Woche mehrfach zusammen. Lobe den Herrn, es ist jemand, der an Jesus Christus geglaubt hat und der die Liebe zu allen Heiligen hat. Ja, ist wunderbar. Das schätze ich, das ist so normal. Oder auch wenn ich auf der Arbeit jemanden kennenlerne, der auch Christ ist, auch er hat den Herrn angenommen. Es ist wunderbar, es ist eine wirkliche Basis. Nur leider, und das sieht man auch im Kolosserbrief, gibt es so viele Zusätze, ja. Add-ons heißt es in der Programmiersprache. Und diese Add-ons, die mögen im praktischen Leben nützlich sein, aber wenn es um Christus geht, stören sie. Ja. Dann bringen sie so wie manche sogenannte Malware, bringen sie dann Viren rein und zerstören alles. Und das führt dann oft dazu, dass wenn du dann mit Christen zusammen bist, in mir, ich muss es bekennen, das ist mein Fleisch, vielleicht bin es nur ich und ihr nicht so, aber eine gewisse Abwehrhaltung, Vorsicht, da musst du aufpassen, der hat da Spezialität. Natürlich, wir sollen aufpassen, wir sollen nicht naiv sein und alles umarmen, was jemand, weil er Christ ist, mit hineinbringt. Ja, es gibt sogar deutliche Warnungen. In manchen Fällen heißt es sogar, wir sollen sie meiden, oder sie sind noch schlimmer als Ungläubige geworden. Es gibt alles. Ja, der Feind hat vieles versucht, um das zu überdecken. Aber trotz allem möchte ich mich üben und zu sagen, es ist ein Bruder in Christus. Lobe den Herrn. Ja, das in meinem Geist wirklich zu proklamieren. Ich glaube, nur wenn wir das wirklich üben, auch besonders natürlich den Geschwistern, mit denen wir immer zusammen sind und wo wir wissen, schon wieder und so, und der sieht's halt nie ein und der blickt's nicht, dann muss man mal, endlich gibt er mal die Botschaft, genau, dass der's hört. Ja, so sind wir oft. Aber der Herr weiß, wie er jeden zurechtbringt, ja, aber wir wenden unseren Blick auf den Herrn, ja, nicht auf die Schwierigkeiten. Und wir haben solch eine Basis, Glaube und Liebe. Ja, das schätze ich wirklich sehr. Das hat Paulus von Epaphras gehört, da gibt es Gläubige. Ja, aber wahrscheinlich hat ihm Epaphras auch gesagt, du, aber dann gibt es da auch welche, die wollen da andere Dinge reinbringen, die bestehen auf irgendeiner Engelsanbetung oder auf einer sehr strengen Umgang mit ihrem Leib. Und Paulus hat dann nicht gesagt, ne, ist nicht mein Bier, Epaphras, schau mal danach, wie du da zurechtkommst, sondern er hat diese Last aufgegriffen, ja. Und das ist wirklich auch ein Ausdruck des Leibes, dass er gesehen hat, jetzt brauchen sie mich, ja. Ich bin dazu gesandt, sagt er ja auch in Kolosser 1, Vers 1, 25, das Wort Gottes zu vervollständigen. Ja? Also jetzt nicht nur von der Lehre zu vervollständigen, sondern um die Gläubigen zu ihrem vollen Anteil zu bringen. Und der Leib wirkt zusammen. Ja? Epaphras hat einen guten Anfang gemacht und er steht weiter für sie ein. Es heißt, er kämpft in den Gebeten für sie. Das ist Kapitel 4, Vers 12. Aber Paulus greift das auf. Er hat dieses Anliegen und ja, leider ist man halt im Gemeindeleben so auf sich fokussiert. Ich weiß, es ist auch gut so, dass wir unsere geschützte Umgebung der Gemeinde haben mit Geschwistern, die wir kennen, wo wir uns praktisch üben, einander zu helfen, darzureichen. Aber gleichzeitig geht es nicht nur um ein schönes Gemeindeleben am Ort, ja, sondern es geht darum, dass der Herr seine herrliche Braut bekommt. Und deshalb ist es so gut, diese Konferenz zu haben, so viele Geschwister zu sehen und wie Paulus zu sagen, Kolosser 1, Vers 9, deshalb lassen auch wir nicht ab von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der völligen Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und in allem geistlichen Verständnis. So erringt dafür, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Ja, es geht um ein Wohlgefallen. Ja. Das erste Wohlgefallen, was ist das erste Wohlgefallen in unserem Christenleben? Wir waren vor 2 Wochen, waren wir bei den Geschwistern in Egenhausen. Da hatten sie eine Evangeliumsversammlung, da ging es um Lukas 15. Lukas 15, Vers 7, da heißt es, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße nötig haben. So, wenn wir uns zum Herrn wenden, Buße tun, dann ist Wohlgefallen in uns, aber es ist auch Wohlgefallen im Himmel, Wohlgefallen beim Vater. So hat unser Christenleben angefangen, mit Wohlgefallen. Aber leider gehen wir oft dann weiter und beten eigentlich nur für Dinge, für unser Wohlgefallen. Also wenn meine Schwierigkeiten gelöst sind, dann ist es mein Wohlgefallen. Aber es ist nur dann das Wohlgefallen des Vaters, wenn er mich dazu gedrängt hat und ich ihm gehorsam Amen gesagt habe. Ja? Dann kommt sein Wohlgefallen und meines zusammen. Warum? Weil eigentlich wohlgefällig ist nur der Sohn selber. Ja? Ich bin nicht wohlgefällig. Aber wenn ich es im Herrn tue, mich zum Herrn wende, er ist der Sohn des Wohlgefallens. Ja? Und wir haben ja gelesen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ja? Er hat Dinge nicht nur richtig getan, sondern er hat sie wohlgefällig getan. Der Vater hat sich gefreut. Ja? Und so freut er sich auch, wenn wir in ihm die Dinge tun. Und dafür brauchen wir aber geistliche Weisheit und geistliches Verständnis. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, warum es in der Reihenfolge kommt. Ich meine, zuerst kommt das Verständnis. Ich muss die Dinge Gottes verstehen, das Wort verstehen, wie es gemeint ist. Oft lese ich es, ich verstehe gar nichts, aber dann spricht ein Bruder in der Versammlung, dann verstehe ich, ja, lobe den Herrn. Hoffentlich haben wir viel Verständnis in dieser Zeit. Und die geistliche Weisheit, das ist noch ein Schritt weiter. Das ist, wenn ich es auch, also vielleicht liege ich falsch, müsste mich verbessern. Aber wenn ich es dann auch in der Situation anwenden kann, ja. Und das hat viel auch mit Gehorsam zu tun, ja. Wenn ich nicht gehorsam bin, dann möge ich die Dinge verstehen, aber es hat keine Auswirkung, ja. Aber der Herr, er hat Verständnis gehabt, aber er hat auch die Weisheit gehabt, ja. Er hat alles nach der Schrift gemacht, aber immer zum richtigen Zeitpunkt und auch das richtige Wort zur richtigen Zeit, ja. Das ist wichtig. Dafür bedarf es Weisheit, aber zuerst verstehen wir, indem wir zum Wort kommen, darüber Gemeinschaft haben, darüber beten. Ja, Herr Jesus Christus, sprich weiter in dieser Zeit, Herr. Das, was du begonnen hast, dass es vollendet wird. Dass du auch die Gemeinden voranbringst in dieser Zeit. Ja, es ist gut, wenn wir weiter jetzt Gemeinschaft noch haben. 9 Uhr ist Anreisetag, viele sind müde, aber vielleicht ein paar Gebete, ein paar Zeugnisse. einfach auch bestätigen, was der Herr im Wort zu uns gesprochen hat. Es ist zu kostbar, als dass wir jetzt eigene Dinge nur von uns bringen. Ja, ist immer schwierig. Ich weiß die Grenze. Ich stehe auch immer da. Soll ich sagen? Soll ich es nicht sagen? Und ist es von mir? Ist es vom anderen? Aber es ist gut, dass wir vom Herrn bewegen, was wir reden, wann wir reden, wie wir reden. Ja, lob den Herrn. Genau.
Glaube und Liebe sind etwas sehr Wunderbares und das wird im Neuen Bund hervorgebracht durch das Evangelium. Und das schätzen wir eigentlich alle. Glaube an den Herrn ist etwas sehr Wunderbares. Ich habe auch sehr geschätzt heute Abend, wie wir ganz am Anfang dieser Konferenz einfach ausgerichtet werden auf das, was Gottes Wohlgefallen ist. Wir können über vieles reden. Es gibt so viele Dinge in der Bibel auch. Aber es ist einfach gut, sich auf das auszurichten, was des Vaters Wohlgefallen ist. Und das ist der Sohn, Jesus Christus. Ich freue mich über diesen Vers im 2. Petrusbrief, freue mich über diesen Vers sehr. Ja, er soll auch unser Wohlgefallen sein, denn mit ihm ist die Errettung gekommen, für uns, lobe den Herrn. Und was ich auch geschätzt habe, dieser neue Bund ist gekommen durch Gehorsam. Ich musste so denken, der alte Bund hat Gehorsam gefordert. Der neue Bund ist gekommen, in dem der Sohn des Wohlgefallens gehorsam war. Lobe den Herrn. Der Herr war gehorsam in allem. Und auch wenn wir nicht ganz verstehen, was da auf dem Berg alles gesprochen wurde, es ist nicht so viel darüber gesagt, es war etwas ganz Zentrales, sodass es selbst im Petrusbrief nochmal erwähnt wird als ganz wichtig. Wir haben nicht klug erdachte Fabeln, sondern wir haben diese Stimme gehört. Lobe den Herrn, wir haben sie auch gehört. Jesus Christus ist des Vaters Wohlgefallen. Und sein Ausdruck auf dieser Erde. Christus und Gemeinde. Lobe den Herrn.
Ja, lob den Herrn für unseren Glauben in Christus Jesus und unsere Liebe zu allen Heiligen. Das ist ein Brief an die Kolosser. Also in einem gewissen Sinn sind wir die Empfänger dieses Briefes jetzt. Dieses Wort spricht jetzt zu uns. Und das Anliegen hier war, dass sie erfüllt werden. Sie haben schon den Glauben an Christus. Aber es geht darum, erfüllt zu werden mit der völligen Erkenntnis seines Willens. Und ich finde das so wunderbar von dem Wort hier und dem Zusammenhang, was ist der Wille Gottes? Ja, es gibt viele Superlative da drin, aber es ist eigentlich sehr einfach. Was ist Gottes Wille? Was ist in Gottes Herz? Was gefällt Gott wohl? Gott gefällt am besten sein Sohn. Und wenn wir Gottes Willen kennen wollen, und erfüllt werden wollen mit der völligen Erkenntnis seines Willens, dann ist es damit verbunden, Christus zu kennen. Und das ist unser Wunsch in dieser Konferenz. Herr, wir wollen dich völlig erkennen. Wir alle kennen schon Christus, sonst wären wir ja nicht hier. Aber wir wollen gemeinsam in dieser Zeit und auch darüber hinaus Christus wirklich völlig erkennen für sein Wohlgefallen. Ja, wir haben schon viel von ihm empfangen. Wir haben immer wieder Errettung, reichen Zustrom seines Geistes. Aber das, was wir von ihm empfangen haben, das soll wachsen, das soll zunehmen. Wir möchten Gewinn haben an Christus, damit er zufriedengestellt wird. Lob den Herrn für Christus. Lob den Herrn für den Sohn der Liebe. Lob den Herrn für seine Gemeinde.
Diese zwei Verse, dort bin ich immer wieder hängen geblieben, Kapitel 1, 9 und 10. Ich möchte sie gerade noch mal lesen. Paulus betet, dass ihr erfüllt werdet mit der völligen Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und in allem geistlichen Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Wir wollen den Herrn erkennen. mehr erkennen in aller geistlichen Weisheit, in allem geistlichen Verständnis, wollen Frucht bringen, aber das Ganze mündet immer in einem Wandel zu allem Wohlgefallen. Das Wohlgefallen ist nicht nur, dass ich es jetzt erkannt habe, sondern es hat immer auch mit einem Wandel zu tun.